Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über ganz aktuelle Fragen zum Datenschutz in erster Linie, aber auch darüber hinaus zu unserer Verfassung, zum Rechtsstaat, auch mit Blick auf die europäische Verfassung und ja, heute ganz schwerpunktmäßig wieder Datenschutz. Wir, das sind zum einen meine Wenigkeit, Stefan Brink, leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. Und an meiner Seite sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico.
Hallo Stefan.
Grüß dich. Wir haben schöne Fälle, aber bevor wir in die einsteigen, schauen wir nochmal sozusagen auf die Aktualität und beleuchten unter der Rubrik Querbeet kurz zwei Dinge, die sich in der letzten Woche zugetragen haben. Das erste, Nico, du hast dich geäußert, und zwar in der Tageszeitung Die Welt, zur Frage, mit welchen Zielsetzungen ist eigentlich der Verfassungsschutz unterwegs und unter welchen Rubriken schützt er unsere Verfassung?
Ja, es ist ja gerade wieder der Verfassungsschutzbericht erstattet worden. Und ich wäre immer mal neugierig, die Zeitungen der letzten oder überhaupt die Verfassungsschutzberichte der letzten 20 Jahre zu verfolgen. Jede Wette, dass jedes Jahr die Bedrohungslage schlimmer wird.
Ja.
Das macht erstens bessere Schlagzeilen natürlich und zweitens ist es natürlich auch immer ein Stück Legitimierung der eigenen Arbeit.
Na klar.
Und vor diesem Hintergrund muss man es auch durchaus sehen, wenn der Verfassungsschutz wie in der auslaufenden Zeit der Corona-Krise auf die Idee kommt, sich eine neue Personengruppe vorzunehmen, die sie dann in die Beobachtungsliste nehmen. Das heißt im Zweifel neue Abteilungen, neue Stellen, neue Befugnisse. Und da hat man damals gemeint, doch dieses bunte Völkchen derer, die sich da dann Corona-kritisch geäußert haben, unter dem Gesichtspunkt der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates anzuschauen. Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates, da wundere ich mich, das haben wir jetzt mittlerweile, ist das glaube ich das dritte Jahr, dass das im Verfassungsschutzbericht auftaucht. Da kann man jetzt natürlich nachlesen, dass ja Corona-Kritiker, die in irgendeiner Form für den Verfassungsschutz relevant sind, es vielleicht nicht mehr so viel gibt. Aber dann findet man in den Verlautbauern auch so Überlegungen, ob man sich nicht auch mal diejenigen, die gegen den Ukraine-Krieg dann auch auf die Straße gehen, anschauen sollte. Heißt es, ja, die sind nicht so bislang noch nicht so auffällig geworden wie die anderen. Oder diejenigen, die also vielleicht Kritik auch an der Klimapolitik der Bundesregierung, die so landläufig gerne mal als Klimaleugner bezeichnet werden. Und ich wundere mich seit mehr als zwei Jahren, solange es das gibt, warum das so kritiklos eigentlich, ich sag mal vor allen Dingen so aus der linksliberalen Ecke auch geschehen lassen wird, weil schwammiger geht's ja gar nicht. Das Wort Delegitimierung. Ja, wer sich dafür interessiert, möge es mal googeln. Das Einzige, was man da so wirklich greifbar findet unter dem Begriff, sind wiederum die Seiten der Verfassungsschutzbehörden. Das Wort hat eigentlich keinen fassbaren Gehalt. Ist eine Wortschöpfung.
Gar keinen rechtlichen,
aber es gibt's im Prinzip. Es gibt natürlich das Wort legitim, das aber auch schon wesentlich unschärfer ist als das Wort legal und illegal, da ist die Grenzlinie durch Recht und Gesetz gebildet. Legitim, damit meint man, wenn man das mal so ein bisschen recherchiert, findet man da auch sehr unterschiedliche Deutungen. Da gibt es eigentlich keinen einheitlichen Sprachgebrauch. Das kann mehr so philosophisch-ethisch gemeint sein und kann auch mal mehr so politisch-sozial konnotiert sein. Und delegitimiert gibt's eigentlich gar nicht. Das hat der Verfassungsschutz erfunden, das Wort, kann man sagen. Und dann wird das natürlich ganz absurd, dass dann nicht jede Delegitimierung des Staates für den Verfassungsschutz relevant ist, sondern nur die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Und wer entscheidet darüber, ob das Verfassungsschutz relevant ist oder nicht? Der Verfassungsschutz selbst. Und da merkt man also, wie fragwürdig das Ganze ist und wie sehr es auch zum Missbrauch einladen mag. Es gibt im Moment eine Geschichte aus dem sächsischen Verfassungsschutz, die durch einige Medien gegangen ist. Da gibt es einen Whistleblower, der Also wenn man schon mal mit dem Geheimdienst zu tun gehabt hat, dann erkennt man da schon einiges wieder, auch so an Erfahrungen und Beobachtungen. Er schildert so schön die Mischung zwischen einer Welt der Dienstvorschriften, der Formulare und Anweisungen und eines bürokratischen Alltags. Das entspricht so dem Bild der Schlapphüte, das man immer mal wieder von den Geheimdiensten hat, wo man sich fragen kann, braucht man das eigentlich überhaupt oder verschwenden die nur unser Steuergeld? Das ist die eine Seite, aber andererseits beschreibt er dann eben auch, wie es halt sein kann, dass durch ein Posting, das irgendjemand zufällig in einem sozialen Netzwerk findet beim Verfassungsschutz, dass jemand auf einmal interessant wird so als potenzieller Corona-Leugner, Querdenker, Delegitimierer des Staates. Und das einem passieren kann, dass man also ohne, dass man das natürlich weiß und erfährt, dann dort also den neugierigen Blicken der Beamten in Köln, Bundesverfassungsschutzbehörde oder der Landesverfassungsschutzbehörden ausgesetzt sind, die dann anfangen, dann alles zu verachten, was dort an Informationen abrufbar ist. Also das ist auf jeden Fall kritikwürdig und es ist natürlich vor allen Dingen deshalb kritikwürdig, weil man also, wenn man vielleicht denkt, naja, also schon gut, dass so Querköpfe, dass man denen bis dann darauf achtet, dass aus denen keine Reichsbürger werden oder was man immer da auch anführen mag. Also man stelle sich doch nur einmal vor, das Szenario, wenn wir hier eine Regierung anderer Farbe bekommen, ja, die vielleicht dann eher im Lager der linken Ecke mal wieder die Verfassungsfeinde sucht. Das lädt natürlich auch zu jeder Zweckentfremdung und letztlich zur Delegitimierung, so habe ich das geschrieben, in dem Weltbeitrag, nicht des Staates, sondern zur Delegitimierung der Opposition ein. Und das darf eigentlich in einem Rechtsstaat nicht sein.
Absolut. Die Vorstellung alleine, dass der Bürger sowas wie eine Obliegenheit hätte, den Staat nicht zu delegitimieren, ist ja schon erschreckend, ja, weil es ganz offensichtlich auch gegen Überlegungen gerichtet ist, unseren Staat zu verändern, zu verbessern, unsere Verfassung zu verändern. All das ist natürlich nicht nur legitim, sondern auch legal. Und dort der Verfassungsschutzbehörde noch dazu nach eigenen Maßstäben die Chance zu eröffnen, dort reinzumarschieren, ist schon wirklich schwierig. Ich wundere mich auch, als ich 2017 in Baden-Württemberg angefangen habe als Landesbeauftragter, hatte ich ja auch so meine Sträußchen auszufechten mit dem Landesverfassungsschutz, die damals noch ganz gewaltig unter Druck standen wegen der letzten großen, wirklich skandalartigen Affäre, wo die Verfassungsschutzbehörden sich nun wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Diese Debatte ist verstummt. Die Frage, brauchen wir wirklich Verfassungsschutzbehörden? Brauchen wir sie in Bund und Ländern? Und was genau ist ihre Aufgabe? Muss aber gestellt werden und muss auch weiter diskutiert werden. Gerade weil sie in einem Sektor unterwegs sind, der für Auswüchse und Übertreibungen wie gemalt ist, ja, im Sicherheitsbereich. Der Sicherheitsbereich lässt sich nie befrieden. Als ich kürzlich nochmal in Stuttgart war, sah ich Plakat eines CDU-Europaabgeordneten, der sagte, Sicherheit immer und überall. Wo ich mir auch dachte, ja, Glückwunsch. Sicherheit ist halt ein totalitärer Anspruch, ja, der nie zu stillen ist. Und umso wichtiger, dass wir unsere Sicherheitsbehörden, die in diesem ohnehin schon schwierigen Sektor arbeiten, sehr genau an der Kandare halten und dafür sorgen, dass sie nicht sozusagen ihre Finger zu weit ausgreifen lassen in Bereiche, wo einfach der Diskurs angesetzt ist und auch die politische Auseinandersetzung, aber wo ich keine staatliche Sicherheitsbehörde sehen möchte.
In der allerersten Ausgabe der PING im September 2013 hatten wir als quasi Liedbeitrag einen Beitrag von Hans-Peter Bull, dem ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten und einem ehemaligen Innenminister von Schleswig-Holstein, unter anderem, da kommt er her, wo er genau das auch nochmal zur Diskussion stellte, ob wir nämlich jedenfalls die Landesverfassungsschutzbehörden alle brauchen oder ob die nicht einfach den jeweiligen Polizei der Länder zugeordnet werden müssen. Er plädierte damals dafür, die Landesverfassungsschutzbehörden aufzulösen und die Aufgaben des Bundesverfassungsschutzes auch ganz gewaltig einzudampfen, weil es ist ohne Vorbild in anderen Ländern, dass eine Behörde dazu da ist, letztlich legale Meinungsäußerungen zu sammeln, denn das tun die. Ja, kommt ja nicht erst ins Visier der Datenschutzbehörde, wenn man das Recht verletzt, sondern es geht schon ums Vorfeld. Das ist unterscheidet den deutschen Verfassungsschutz von Inlandsgeheimdiensten anderer Länder. Das ist einmalig. Die Geschichte des Verfassungsschutzes ist eine einzige Skandalgeschichte. Ja, wir erinnern uns noch so an Geschichten wie Schmücker, 70er Jahre, ja, also V-Leute, die dann unter mysteriösen Umständen umkamen, der Terroristenzeit. Der erste Chef des Verfassungsschutzes in den 50er Jahren lief in den Osten über, also da, wo der Feind saß. Also die Geschichte des Bundesverfassungsschutzes fängt schon mit einem Skandal an und das setzt sich dann bis in die neuere Zeit, Stichwort NSU, setzt sich das dann alles fort. Und also auch dieses Irre, dass wir jetzt die Situation haben, dass Herr Maaßen, der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, jetzt von seiner eigenen alten Behörde auch wiederum auf der Beobachtungsliste steht, wie er durch Auskunftsersuchen bei seiner alten Behörde erfahren hat. Das ist also alles, es ist alles voller Skandale und bizarrer Situationen. Und
wobei der Hauptskandal in dem Kontext jedenfalls aus meiner Sicht darin bestehen dürfte, dass Maaßen überhaupt an die Spitze dieser Behörde gekommen ist, dass er heute beobachtet wird, hat er seinen Äußerungen jedenfalls auch zu verdanken, jedenfalls nach den Maßstäben des Verfassungsschutzes. Es mag ja sein, dass die Debatte insgesamt nicht mehr so sexy ist, den Verfassungsschutz in Frage zu stellen oder seine Funktionen und Ausrichtung sich kritisch anzuschauen. Mhm. Wir machen das, glaube ich, ganz gerne und wir sehen da auch eine Notwendigkeit, darüber nachzudenken.
Naja, es gibt ja auch so eine Entwicklung, die Sicherheitsbehörden, jetzt spreche ich nicht von den Nachrichtendiensten, die Sicherheitsbehörden beklagen sich alle und zum Teil kann ich das nachvollziehen über immer mehr Bürokratie und immer mehr Vorschriften, die sie zu beachten haben. Wir kommen gar nicht mehr zu ihrer Arbeit, weil wir ständig dabei sind, irgendwie Formulare auszufüllen und Checklisten abzuarbeiten und ähnliches. Das liegt daran, dass es sicherlich so ist, und da hat der Datenschutz einen guten Anteil daran, dass es immer mehr Vorschriften gibt, die also jetzt die Befugnisse auch dort einschränken. Das ist die Welt der normalen Sicherheitsbehörden. Und dann gibt es die ganze Welt der Nachrichtendienste. Da ist eben die Kontrolle, sie steht irgendwie auf dem Papier und es gibt da auch viele Vorschriften, aber sie ist halt überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was Sicherheitsbehörden. So dass es natürlich immer so eine Versuchung geben kann, Aufgaben, die man jetzt vielleicht ein bisschen von diesen ganzen lästigen Bestimmungen, kleinteiligen Bestimmungen des Datenschutzes und Verwandtem befreien will, dann auch in den Bereich der Nachrichtendienste hereinzuschieben.
Stimmt, das ist auch eine Bewegung. Sehr schön, Nico. Das dürfte das längste Querbeet gewesen sein, das wir jemals produziert haben, mit einer knappen Viertelstunde. Das nächste wird ganz kurz. Das ist nämlich nur eigentlich nochmal eine Auffrischung und ein Hinweis darauf, dass es in den USA TikTok an den Kragen geht und dass die Aufmerksamkeit da wesentlich gestiegen ist. Warum das jetzt ausgerechnet bei TikTok sozusagen hochgespült wird und nicht schon früher bei den großen Platzhirschen von Facebook über Instagram bis Twitter/X, ist nochmal eine andere Frage. Aber Tatsache ist, dass in dieser Woche die US-Handelsbehörde FTC, die Federal Trade Commission, TikTok Verletzung des Datenschutzes vorgeworfen hat, und zwar interessanterweise des Datenschutzes für Kinder. Also es gerät immer mehr in den Fokus in den USA, dass Social Media Kinder abhängig machen kann, schwierig sein kann für die Entwicklung von Kindern. Das behauptet nicht nur die FTC, sondern letzte Woche auch die US-Gesundheitsbehörde, die inzwischen sowas wie Warnhinweise sehen wollen. So ähnlich wie wir das bei Tabakwaren oder bei Alkohol haben, wollen die Social Media mit Warnhinweisen versehen wegen einer bestehenden Suchtgefahr und der Gefahr der Auslösung von psychischen Krankheiten wie Depressionen. Also da ballt sich was zusammen. Im Moment zielen die USA auf TikTok, das ist so. Aber natürlich ist damit eine breitere Debatte angestoßen, die auch tatsächlich, glaube ich, durchaus geführt werden muss. Nämlich die Frage, in welchem Alter zum Beispiel lassen wir unsere Kinder in Richtung Social Media marschieren? Lassen wir sie da alleine? Wie werden sie begleitet? Und welche Mechanismen existieren dort? Die EU-Kommission, auch darüber haben wir schon berichtet, hat ja ein Verfahren gegen TikTok eröffnet, weil TikTok mit TikTok Lite neue Angebote in dem Bereich auf den Tisch gelegt hat, die speziellen Suchtfaktor haben. Dass also derjenige, der sich auf TikTok begibt, dann sowas wie kleine Spielgewinne oder Münzen oder Ähnliches einsammeln kann, allein durch seine Präsenz und dadurch dann Dinge erwerben kann oder Vorteile erlangt. Das hat die EU-Kommission als suchtgefährdend eingestuft. Da tut sich also was. Nicht nur unter dem Gesichtspunkt Datenschutz, sondern auch unter Gesundheitsgesichtspunkten.
Also warum TikTok in Amerika? Das ist natürlich einfach zu beantworten, weil ich im chinesischen im chinesischen Besitz ist und man ja da vor allen Dingen Druck macht, weil damit die jedenfalls die amerikanischen ihren amerikanischen Teil verkaufen an US-Investoren. Die Gesundheitshinweise sind lustig. Ich glaube, das ist deshalb so, dass man viel Zeit im Internet verbringt, dass man viel Zeit auf Social Media wie Twitter, jetzt X, LinkedIn oder Facebook oder Instagram verbringt. Das kann man ja alles verstehen. Das tun ja viele von uns Erwachsenen auch. Dass man so viel Zeit auf TikTok zubringt, wie das Jugendliche tun, das können die meisten von uns Erwachsenen überhaupt nicht verstehen. Also es muss krankhaft sein, das muss eine Sucht sein, ja. Und deswegen muss der Gesundheitshinweis da drauf.
Ja, es gibt aber tatsächlich, Nico, auch darüber hatten wir schon mal gesprochen, interessante neurowissenschaftliche Untersuchungen, dass es also tatsächlich Veränderungen gerade beim wachsenden, sich entwickelnden Gehirn von Kindern gibt. Die zum Beispiel, dass ihre Aufmerksamkeitsspannen massiv nach unten reguliert werden und dass das, was einem gestandenen Erwachsenen möglicherweise gar nicht mehr so viel Pein bereitet, gerade für die Entwicklung von Kindern problematisch sein kann. Insofern, da ist ein Punkt, glaube ich, um den wir uns bislang zu wenig gekümmert haben. Bin mal gespannt, wann auch deutsche Gesundheitsbehörden dort fündig werden und den Datenschützern sozusagen zur Seite springen.
Es soll ja auch Erwachsene geben, die viel Zeit bei TikTok verbringen, habe ich schon mal gehört. Ja, vielleicht gibt es sogar die eine oder andere Anwaltskollege oder die eine oder andere Anwaltskollegin, die mir das schon mal berichtet hat, dass sie viel gerne und viel Zeit bei TikTok verbringen. Also unbedingt diese neurowissenschaftlichen Untersuchungen jetzt einmal lesen, um festzustellen, wenn ihr sie noch versteht, dann hat TikTok keinen Schaden gemacht. Ansonsten empfehlen wir den nächsten Arzt oder Apotheker.
Dann geben wir aber auch noch den Lektüre-Hinweis. Rat für digitale Ökologie, RDÖ, hat seinen letzten Bericht dazu veröffentlicht. Lesenswert, auch versehen mit einem hübschen, kleinen, bunten, schnellen Video. Also wer immer den Bericht nicht mehr lesen kann, weil er schon zu lange auf TikTok war, der kann sich wenigstens das Erklärvideo mal anschauen, was da schiefläuft.
Von der Digitalökologie dann gleich zu Olaf und damit ist nicht der Bundeskanzler gemeint.
Sehr gut, ein grandioser Übergang, lieber Nico. Wir kümmern uns um eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 7. März 2024. Eine Schadensersatzklage einer griechischen Wissenschaftlerin, die sich dagegen wehrt, dass die europäische Betrugsbekämpfungsbehörde, OLAF abgekürzt, im Mai 2020 unter der Überschrift OLAF-Untersuchung deckt Forschungsfinanzierungsbetrug in Griechenland auf, dass das ihre Rechte verletzt habe. Mit ihrem Vortrag ist sie, also die Klägerin, eine akademische Forscherin im Bereich Nanotechnologie, in der ersten Instanz auf europäischer Ebene gescheitert. Da hat man schon in Frage gestellt, ob das überhaupt personenbezogene Daten sind, weil ja die Pressemitteilung von OLAF keineswegs den Namen der Forscherin genannt hätte, sondern nur ein paar Umstände dargelegt hätte. Die Klägerin, um das nochmal klar zu machen, klagt auf Ersatz immateriellen Schadens, der im Wesentlichen in ihrer Rufschädigung besteht, weil aus ihrer Sicht diese Pressemitteilung sehr wohl auf sie beziehbar war und jedenfalls in der wissenschaftlichen Community auf sie bezogen wurde. Damit musste sich jetzt also der Europäische Gerichtshof auseinandersetzen, ob die erste Instanz da richtig geurteilt hat. Und siehe da, der EuGH sagt, nö, da ist ein Fehler passiert.
Vielleicht mal kurz nochmal zu dem Prozessualen. Also erstmal ist ja bemerkenswert, dass es sowas gibt. Da wird, muss man sich aber ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, da wird eine europäische Behörde, die ja Teil der Europäischen Kommission auch wiederum ist, beschuldigt, eine Datenschutzverletzung begangen zu haben. Also die Europäische Kommission, die eigentlich immer, ja, die sich ja in vielen Zusammenhängen als Hüterin des Datenschutzes in Europa auch geriert, gerät jetzt selber in Verdacht, es mit dem Datenschutz nicht so genau zu nehmen in dieser Presseerklärung der Betrugsbehörde. Das geht nicht nach der DSGVO, weil die DSGVO damals hat sich die Kommission eine Ausnahme reingeschrieben. Gilt nicht für europäische Behörden. Das hat die Kommission nicht lange durchgehalten. Da ist dann kurze Zeit später eine dann doch in wesentlichen Punkten an die DSGVO angelehnte, aber eben gesonderte Verordnung erlassen worden, die für die europäischen Behörden und damit auch für die Betrugsbehörde gilt. Und darauf stützt sich die Klage. Und dann auch prozessuale Besonderheit. Wo verklagt man denn eigentlich die Europäische Kommission? Man kann sie bei keinem nationalen Gericht verklagen. Also man kann da nicht irgendwie zum, wie immer das da heißt, Amtsgericht oder königliches Gericht in Brüssel gehen, sondern man geht damit zum Europäischen Gericht. Einem Gericht, das viele von uns gar nicht so wirklich gut kennen. Das kennen eigentlich nur die Markenrechtler, weil die markenrechtlichen, also wenn es um europäische Marken geht, dann gehen die Streitfälle immer zum Europäischen Gericht. Aber das Europäische Gericht hat halt auch unter den sozusagen Zuständigkeiten, die es da gibt, gehört auch die Zuständigkeit bei Klagen gegen europäische Einrichtungen. Und diese Klage ist in erster Instanz gescheitert und dadurch kommt das dann, der EuGH, ist dann die zweite Instanz über dem Europäischen Gericht und ist in dieser Eigenschaft mit dem Fall befasst gewesen. Mhm. Nun zur Entscheidung.
Zur Entscheidung. Die erste Instanz hatte sich relativ kurzen Prozess gemacht, in dem sie gesagt hat, das sind schon, das, was da in der Pressemitteilung von Olaf mitgeteilt wurde, das sind schon keine personenbezogenen Daten in Bezug auf die Klägerin. Sie seien nämlich durch die Pressemitteilung selbst nicht identifizierbar. Das ist die Norm in der betreffenden Verordnung, die Artikel 4 Nummer 1 Datenschutzgrundverordnung entspricht, wo es also um die Frage geht, welche auch möglicherweise zusätzliche Mittel kann ich heranziehen, um festzustellen, ob ein personenbezogenes Datum vorliegt oder nicht. Und da hatte das Gericht erster Instanz relativ tricky argumentiert, dass sie gesagt haben, hier geht's ja um Schadensersatz wegen einer Rechtsverletzung einer europäischen Behörde. Und da können wir ja jetzt nicht irgendwelche Handlungen oder Informationen Dritter dem EU-Organ zurechnen. Dafür ist das EU-Organ ja gar nicht verantwortlich, wenn da noch weitere zusätzliche externe Informationen dazukommen. Da sagt aber der Europäische Gerichtshof sehr klar und unter Hinweis auf seine eigene Rechtsprechung, die Breyer-Entscheidung, die da einschlägig ist von 2016, und unter Hinweis auf den Erwägungsgrund 26 der Datenschutzgrundverordnung, das könnt ihr so nicht machen. Auch die indirekte Identifizierung einer Person hier, der betroffenen Klägerin, reicht völlig aus. Es sind zwar nicht alle möglichen Informationen bei der Frage, liegt ein Personenbezug vor oder nicht, einzubeziehen. Also wenn die Informationen nur rechtswidrig zu bekommen werden oder de facto nicht verfügbar sind, das führt nicht dazu, dass am Ende dieser Personenbezug hergestellt wird. Aber wirft der Europäische Gerichtshof dem Gericht erster Instanz vor, ihr habt ja was verwechselt. Ihr verwechselt die Frage, liegt ein Personenbezug vor, mit der Frage, ist das denn, was dann danach entsteht und was, wenn ein Schaden entsteht, ist das denn einem EU-Organ zurechenbar? Und in Bezug auf den Personenbezug steht der EuGH fest und sagt ganz klar, natürlich war sie identifizierbar, allein schon aus den Angaben in der Pressemitteilung in Verbindung mit weiteren Informationen, die bei der EU-Kommission vorlagen, zum Beispiel, dass die Rolle des Vaters der Klägerin eine besondere war, dass er nämlich in der wissenschaftlichen Einrichtung tätig war, für die die Klägerin auch gearbeitet hat. Das reicht schon vollkommen zu einer Identifizierung im Kollegenkreis. Das sind auch Mittel, das ist ja die Definition im Erwägungsgrund 26, das sind auch Mittel, die nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um eine Person zu identifizieren. Und damit war das für den EuGH klar. Es ist ein Personenbezug gegeben. Der EuGH räumt auch gleichzeitig auf mit einer Fehlvorstellung des Gerichts erster Instanz, dass es der Betroffene wäre, der nachweisen müsste, dass er tatsächlich identifiziert worden sei aufgrund der Angaben hier in der Pressemitteilung. Und da hat der EuGH recht, kann man nicht anders sagen. Die Frage des Personenbezugs ist sozusagen unabhängig davon, ob es tatsächlich zu einer Identifizierung gekommen ist oder nicht, sondern es kommt nur auf die Frage an, ob genügend Informationen vorlagen, um diese Verbindung herzustellen. Und damit biegt der EuGH also schon an der Stelle anders ab und das Gericht erster Instanz wird sich mit dem Thema nochmal beschäftigen müssen, weil es sozusagen in der Folge der Feststellung, es liegt gar kein personenbezogenes Datum vor, natürlich weitere Fragen nicht klären konnte. Das werden sie jetzt tun müssen. Der EuGH bejaht übrigens in dem Kontext auch, dass schon in der Pressemitteilung ein Verstoß gegen die Unschuldsvermutung der Klägerin enthalten sei. Und wenn man die Pressemitteilung sich anschaut, kann man auch auf diese Idee kommen. Olaf stellt da also sehr breitbeinig fest, es handele sich um einen komplexen Betrug, an dem eine griechische Wissenschaftlerin und ihr Netzwerk internationaler Forscher beteiligt waren. Und das sei von den Ermittlern Ermittlern von Olaf aufgedeckt worden. Also das ließ nicht mehr viel Spielräume dafür, dass es möglicherweise auch anders hätte gewesen sein können. Insofern, das erste Gericht, erste Instanz darf noch mal ran. Und auch da vielleicht für uns noch mal die wichtige Feststellung, ja, die EU-Organe waren sich anfangs nicht ganz sicher, ob sie sich der Datenschutzgrundverordnung unterwerfen wollen. Der EuGH ist sich aber ganz, ganz sicher, dass er die EU-Verordnung zum Datenschutz in EU-Organen genauso und parallel auslegen möchte, wie die Normen zur Datenschutzgrundverordnung.
Ja, wie gesagt, der Fall ist noch nicht zu Ende. Er geht jetzt dann wieder in der ersten Instanz weiter. Und was am Ende jetzt, ja, ist ja Schadensersatzklage, immaterieller Schaden, was da am Ende in Euro und Eurocent herauskommt und ob überhaupt, steht nicht fest. Euro und Eurocent bringen uns dann naheliegenderweise dahin, wo es um Geld geht, noch mehr geht als anderswo, nämlich zu den Finanzgerichten, konkret nach Cottbus. Da sitzt nämlich das Finanzgericht Berlin-Brandenburg und hatte zu entscheiden einen Fall, in dem es ging um Einsicht in die Steuerakten und damit um eine Schnittstelle, die es überall immer mal wieder gibt, zwischen Akteneinsichtsrechten des Bürgers und dem Artikel 15 DSGVO, und hat in einer sehr ausführlichen Entscheidung dann ja sehr differenziertes, um es erstmal nicht zu bewerten, ausgeführt zu dem Begehren, das dort ein Steuerbürger geltend gemacht hatte, nämlich ganze Verwaltungsakten in Kopie übersandt zu bekommen unter Hinweis auf seine Rechte nach dem Steuerverfahrensrecht und seine Rechte nach der DSGVO.
Das Spannende daran ist, dass letztlich völlig klar ist in dieser Konstellation, dass es dem Kläger nicht wirklich darum geht, rauszubekommen, ob mit seinen personenbezogenen Daten irgendwie Schindluder getrieben wurde von den Finanzämtern, sondern dass er sich streitet mit dem Finanzamt über die richtige Bewertung eines Grundstücks. Er will in die sogenannten Bewertungsakten zu einem bestimmten Immobilienobjekt reinschauen, damit die Einkommensbesteuerung von ihm angegriffen werden kann. In der Sache stritt man sich da um die berühmten AFAs, Absetzung für Abnutzung. Und darum geht's ihn, also um handfeste steuerliche Fragestellung. Das Finanzamt hat aber eben ihm nicht alle Informationen aus den Verfahrensakten zukommen lassen wollen, sondern ihm nur Teile der Akte, zum Teil anonymisiert, zum Teil geschwärzt, zur Verfügung gestellt, und damit war der Kläger nicht einverstanden und beruft sich insbesondere auf Artikel 15. Und was daraus das Finanzgericht macht, das ist wirklich super spannend. Letztlich eine ganze Reihe von, glaube ich, guten und vernünftigen Überlegungen von Seiten des Finanzgerichts, zum Beispiel, da atmen wir Datenschützer ja schon auf, dass ein Finanzgericht mal sagt, die Datenschutzgrundverordnung ist im Bereich der Steuerverwaltung anwendbar. Wer weiß, wie pingelig und wie zurückhaltend die Finanzämter dabei sind, ihre offen oder nicht offen gesammelten Informationen zu den steuerpflichtigen Bürgern mit diesen zu teilen. Also wie große Schwierigkeiten sie haben, Akteneinsicht zu gewähren, und zwar vollständige Akteneinsicht, und wie große Berührungsängste sie auch mit der Datenschutzgrundverordnung und Artikel 15 haben. Der ist für solche Klarstellungen des Finanzgerichts eigentlich immer dankbar. Dann wandert aber gleich der Blick auf die spezifischen Regeln des Auskunftsrechts im Steuerrecht, also da insbesondere auf § 32c der Abgabenordnung. Und da merkt man schon, auch gerade aus datenschutzrechtlicher Sicht, dass die Finanzbehörden also jetzt nicht gerade die transparentesten sein wollen. Und der Gesetzgeber unterstützt das auch ganz deutlich. Es gibt nämlich in der Abgabenordnung Regularien, die das europäische Recht, Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung, deutlich beschneiden. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, darf man das? Darf der nationale Gesetzgeber hier in der Abgabenordnung, also im nationalen Steuerrecht, Vorschriften erlassen, die den Auskunftsanspruch nach Artikel 15 beschränken? Im Artikel 32c wird nämlich verwiesen auf den Paragraphen 32a und b der Abgabenordnung. Und danach sind die Informationspflichten und daran gekoppelt die Auskunftspflichten der Finanzbehörden beschränkt. Zum Beispiel müssen sie nicht Auskunft geben, wenn die ordnungsgemäße Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben gefährdet würde Und das ist natürlich ein Aspekt, wo man sagt, oh hoppla, wo habt ihr das denn her? Der kundige Thebaner weiß, die betroffenen Rechte kann man einschränken, kann man auch durch nationales Recht einschränken. Artikel 23 der Datenschutzgrundverordnung lässt das im Prinzip zu. Die Frage ist nur, reicht das so? Reicht einfach sozusagen schon ein Behördeninteresse aus, um das zu tun? Ich glaube, das ist ein Punkt, um den sich der Europäische Gerichtshof durchaus mal kümmern könnte und sollte. Interessengefährdung der Behörde ist ja ohnehin ein bisschen merkwürdiger Aspekt in der Kollision mit Grundrechten und Grundfreiheiten von Bürgerinnen und Bürgern, dass Behörden gegenläufige Interessen haben und die dann abwägen wollen, so wie es im 32a Absatz 1 Nummer 1 vorgesehen ist, mit den Interessen des Bürgers. Das ist schon schwierig. Klar ist, solche Einschränkungen auf nationaler gesetzgeberischer Ebene dürfen gemacht werden, wenn durch eine Auskunft zum Beispiel die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet würde. Das ist vorgesehen im Artikel 23. Und klar ist auch, wenn es um gegenläufige Rechte anderer Privater geht, dann denken wir sofort an den Artikel 15 Absatz 4, der ja den Auskunftsanspruch einschränkt, wenn Rechte und Freiheiten anderer Personen negativ betroffen sind. Da könnte man zum Beispiel daran denken, und das macht der 32a Absatz 1 Nummer 4, dass man Informanten der Finanzämter schützen möchte. Das passt schon, aber ich glaube, insgesamt gesehen sind das Einschränkungen, die sich im 32a, b und c der Abgabenordnung finden, die schon relativ weitgehend sind. Und wo ich es jedenfalls gerne sehen würde, wenn der Europäische Gerichtshof sich das mal anschauen würde, ob da die Grenzen des Artikel 23 Datenschutzgrundverordnung nicht überschritten sind. Aber gut, zurück zum Fall und zur Entscheidung des Finanzgerichts. Im Mittelpunkt steht zunächst mal die Frage, wenn das so ist, dass der Kläger gar nicht in erster Linie wissen will, ob seine personenbezogenen Daten rechtmäßig verarbeitet worden sind, sondern wenn er eigentlich in der Sache einen Steuerrechtsstreit führen möchte um eine Bewertung seines Grundstücks, ist das dann eigentlich missbräuchlich? Und da hatte das Finanzgericht richtig gesehen, dass es dazu einen Vorlagebeschluss des BGH schon aus dem Jahr 2022 gab. Den Fall hatten wir hier auch schon behandelt. Leider hat das Finanzgericht übersehen, dass der Europäische Gerichtshof das inzwischen schon beantwortet hat, diese Frage. Und zwar eindeutig in dem Sinne, dass es keine Bindung der sozusagen Motivlage bei der Geltendmachung des Auskunftsrechts nach Artikel 15 an die im Erwägungsgrund 63 ausdrücklich genannten Zielsetzungen der Erwägungsgründe der Datenschutzgrundverordnung gibt. Aber das Finanzgericht biegt auch richtig ab und sagt, naja, jedenfalls ist es nicht derart rechtsmissbräuchlich, dass man deswegen keine Auskunft geben müsste.
Das hat der EuGH entschieden in der Entscheidung zur digitalen Patientenakte.
Genau.
Die jetzt wiederum dazu geführt hat, dass es einen neuen oder dass es eine Änderung des Paragraphen 630 Gustav ist, das glaube ich, BGB, wo das Einsichtsrecht bislang noch mit Möglichkeit der Kostenerhebung geregelt ist, das soll jetzt angepasst werden an die Entscheidung und an die DSGVO mit ausdrücklichem Querverweis, sodass wir demnächst auch an dieser Stelle hält dann auch in unser schönes altes BGB die Datenschutzgrundverordnung mit einem Querverweis Einzug.
Ja. Dann kommen wir mal zu den Punkten, wo das Finanzgericht nicht, aus meiner Sicht jedenfalls nicht ganz auf der Höhe ist. Geht um die Frage, dass das Finanzamt einwendet, wir sollen hier unsere Akten offenlegen. Ein Großteil der Informationen hat doch der Kläger schon. Warum kann er dann überhaupt noch sein Auskunftsrecht nach Artikel 15 geltend machen? Und da lässt sich das Finanzgericht zu einer unrichtigen Positionierung hinreißen. Sie verweisen zu Recht zunächst mal darauf, dass die Informationspflichten der Finanzämter nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung dann begrenzt sind, wenn der Betroffene diese Informationen schon hat. Das ist vernünftig. Artikel 13 Absatz 4 sagt genau das, dass man also nicht nochmal den Betroffenen Informationen andienen muss, die er ohnehin schon hat. Aber interessanterweise macht das Finanzgericht daraus einen Fehlschluss, indem sie sagen, okay, dem Betroffenen bekannte Informationen unterliegen nicht der Informationspflicht. Und dann kommt's, dann sagt das Finanzgericht, und damit auch nicht der Auskunftspflicht. Das dürfte ein Fehlgriff sein, weil Artikel 13 und Artikel 15 unterschiedliche Zielrichtungen haben. Beim 13 geht es tatsächlich um die reine Information des Betroffenen. Und da wäre es natürlich überflüssig, sozusagen Eul nach Athen zu tragen. Aber der 15 hat eine andere Zielrichtung. Es ist sehr wohl interessant, für einen Betroffenen rauszubekommen, ob der Verantwortliche bestimmte Informationen, von denen er zum Beispiel weiß, dass er die ursprünglich mal hatte, weil er sie ihm selbst gegeben hat, ob er sie noch hat oder ob er sie nicht mehr hat, ob er sie inzwischen gelöscht hat, ob er sie gesperrt hat, ob er die Verwendung eingeschränkt hat. Das sind alles Fragen, die bei der Auskunftspflicht eine große Rolle spielen. Habt ihr den Kram noch? Wohingehend bei der Informationspflicht das offensichtlich überflüssig wäre. Insofern, da würde ich sagen, liegt das Finanzgericht falsch. Die Auskunftspflicht ist nicht nach 13 Absatz 4 DSGVO analog sozusagen beschränkt. Dann beschäftigt sich das Finanzgericht sehr lange und sehr ausführlich mit der schönen Frage, ja, was ist denn jetzt eine Kopie? Und auch damit haben wir uns ja schon verschiedentlich beschäftigt. Letztlich kommen wir immer wieder zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 22.06.2023 mit der wichtigen Frage zum Umfang des Auskunftsanspruchs und damit auch zum Umfang des Kopieanspruchs nach Artikel 15 Absatz 3. Was genau kriege ich denn jetzt raus? Und da hat der EuGH das Stichwort Kontextualisierung fallen lassen. Also nicht nur die personenbezogenen Daten werden rausgerückt, sondern es muss für den Betroffenen auch erkennbar sein, in welchem Kontext sie vom Verantwortlichen verarbeitet werden.
Ja. Und das Wort unerlässlich, also ein Anspruch auf Herausgabe der Kopie des Schriftstücks gibt es immer dann, wenn das Schriftstück unerlässlich ist, um den Kontext der Daten zu verstehen. Das hat allerdings mehr Verwirrung geschaffen, als es Klarheit gebracht hat. Also da wären wir sicherlich noch mal kurz erinnert, wie die Diskussion davor war. Da gab es eigentlich zwei Lager. Die einen haben gesagt, Kopie ist eben nur Kopie der Daten selbst. Also das ist im Prinzip gar nichts anderes als der Auskunftsanspruch, nur mit einer anderen Formulierung. Das ist kein eigenständiger Anspruch. Gegenposition. Nein, das ist ein eigenständiger Anspruch. Das Recht auf Kopie tritt zusätzlich dazu. Und man hat eben nicht nur den Anspruch, die Daten zu erfahren, die die Stelle hat, sondern man hat auch den Anspruch, also alles, wo die Daten auftauchen, in Kopie auch zu erhalten, jedes Schriftstück. Und der EuGH hat dann seinen eigenen Weg dort eingeschlagen, hat gesagt, ja, es ist zwar kein eigener Anspruch, sondern nur ein Wurmfortsatz des Auskunftsanspruchs. Und dann hat diese komplizierte Unterscheidung eingeführt, die also mit Sicherheit noch für viele, viele, viele Folgeentscheidungen des EuGH sorgen wird, weil man damit im konkreten Fall eigentlich völlig allein gelassen wird. Denn die Gesundheitsakte war dann auf einmal, das war ja dann, also glaube ich, die zweite Entscheidung zum Recht auf Kopie, da war das dann auf einmal wie selbstverständlich, dass eigentlich die gesamte Gesundheitsakte unerlässlich ist, um die Gesundheitsdaten zu verstehen, ja, einzuordnen und zu überprüfen. Das ist ja immer so diese auch sehr, sehr, ich finde, Elfenbeinturm-verdächtige Vorstellung, ob man das, also diese ganzen Umfeldinformationen braucht, um beurteilen zu können, ob die Daten rechtmäßig verarbeitet werden. Das ist dann auch alles so, also so bleibt so alles unter der Datenschutz-Käseglocke. Ja. Naja, und also ich könnte das nicht, ich wüsste nicht, wie ich das entscheiden sollte, ob, also so Steuerakten sind ja sehr, sehr umfangreich. Die können über Jahre und Jahrzehnte gehen. Und wenn ich jetzt der Finanzbeamter wäre oder auch Finanzrichter und ich müsste entscheiden, also welche dieser Papierstücke sind denn jetzt unerlässlich, nicht etwa damit der Bürger prüfen kann, ob die Steuer richtig berechnet haben, weil an der Stelle kommt es mit Sicherheit nicht darauf an, sondern da kommt es dann darauf an, welche Umfeldinformationen, welche Blätter braucht jetzt der Steuerbürger, damit er beurteilen kann, ob kein Schindluder mit seinen Daten getrieben wird. Also ich wüsste nicht, woran ich das festmachen sollte.
Und das weiß offensichtlich das Finanzgericht auch nicht so richtig. Sie machen nämlich jetzt ein Salto Mortale. Sie sagen, okay, diese Kontextualisierung hat der Europäische Gerichtshof im Zusammenhang mit Gesundheitsdaten entwickelt. Also Artikel 9 Daten, die einen besonderen Schutz genießen. Und dann sind sie keck und sagen, ja, das ist jetzt allerdings auf das steuerrechtliche Verhältnis zwischen Steuerpflichtigen und Finanzbehörden nicht übertragbar. Da geht es nicht um Artikel 9 Daten. Und dann kommen sie zu dem Schluss, mit dem sie letztlich den Artikel 15 insgesamt abschütteln, indem sie sagen, ein solcher Kontext lässt sich gerade im Rahmen von Steuerakten nicht in dieser Form finden, dass sich eine Verständlichkeit der Daten erst im Kontext mit anderen Dokumenten immer nur in Form der Visualisierung erkennen lässt. Vielmehr ist es so, dass sich die Verständlichkeit der verarbeiteten Daten gerade durch eine Zusammenstellung im Rahmen einer durch die Finanzbehörde zusammengestellten Auskunft ergeben dürfte. Das ist nur schwer verständlich. Gemeint ist wohl, lieber Steuerbürger, die Finanzbehörde wird aus dem riesigen Konvolut der Steuerakten schon das zusammenstellen, was zum Kontext gehört. Jedenfalls aber hast du keinen Anspruch auf Kopie der Gesamtakten. Das kriegst du nicht. Und damit verlässt das Finanzgericht das unsichere Terrain des Datenschutzes und stürzt sich auf einen Akteneinsichtsanspruch, der gestützt wird auf das Rechtsstaatsprinzip und grundsatzeffektiven Rechtsschutz und Recht auf Gehör und macht dann im Prinzip das, was der Bundesfinanzhof auch schon mehrfach entwickelt hat, nämlich kommt dann zu einem Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über den Antrag auf Akteneinsicht im Finanzamt und letztlich zu einer Abwägungsentscheidung des Finanzamts, was es rausrücken möchte und was nicht. Insofern ist dann das Finanzgericht wieder konsequent und sagt, dann müsst ihr das nochmal neu bescheiden, weil ihr diese ermessensfehlerfreie Entscheidung nicht geschafft habt über die Akteneinsicht. Welche Rolle jetzt aber genau der Artikel 15 in diesem Kontext spielt oder ob er vom Ergebnis her offensichtlich gar keine Rolle mehr spielt, das bleibt aus meiner Sicht jedenfalls offen. Und da bin ich mal gespannt, was wie zukünftig die Finanzämter und natürlich insbesondere die Finanzgerichte damit umgehen. Ich glaube tatsächlich, der Europäische Gerichtshof hat sich weit aus dem Fenster gelehnt mit dem Aspekt der Kontextualisierung und hat jedenfalls in seiner Ursprungsentscheidung sehr weit ausgegriffen, letztlich in Richtung im Zweifel gehört es zum Kontext und im Zweifel brauche ich alle Unterlagen, um den Umgang mit den personenbezogenen Daten vollständig verstehen zu können. Aber gerade bei diesen besonderen Fällen, wo es also letztlich nicht um datenschutzrechtliche Zielsetzungen geht, steht diese Frage, wie ziehe ich den Kontext, natürlich ganz klar auf dem Prüfstand. Und da werden wir noch einige Runden brauchen, bis wir die Klarheit haben, die wir uns erhoffen.
Ich bin mal gespannt, wie viele Doktorarbeiten derzeit geschrieben werden, über die, in denen dann daran geforscht wird, was man denn jetzt als eine, also die Unerlässlichkeit in der Rechtsprechung des EuGH zu Artikel 15 Absatz 3 DSGVO. Mit diesem Ausblick auf hier vielleicht auch im Podcast zukünftig zu behandelnde Doktorarbeiten wollen wir für heute enden. Danke fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal.
Jawohl, alles gut. Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.